ein Hauptthema wird sein, Kundenerwartungen zu erfüllen. Das wird auf der Bezahlungsseite so sein, aber es wird wahrscheinlich auch auf der Acquiring-Seite in allen generellen Payments so sein. Die Kundenerwartungen zu erfüllen, damit Schritt zu halten, aber auf der anderen Seite wird die Herausforderung sein, nicht zu viele Silos zu haben. Und wir sehen uns da sehr, sehr gut vorbereitet, weil als Netzwerk, als globales Netzwerk, sehen wir unsere Aufgabe darin, generell zu vernetzen.
B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf all gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Manuel Sandhofer. Bitte stelle ich dir kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Hallo Roland, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich heute hier bei dir hast. Ja, mein Name ist Manuel. Ich bin aktuell General Manager bei Wise Plattform. Und ja, vielleicht kurz für alle, die Wise Plattform nicht so genau kennen. Wir sind Teil von Wise und Wise ist eine internationale Zahlungs-App, wo wir in den letzten 15 Jahren eine globale Payment-Infrastruktur aufgebaut haben für fast 19 Millionen Kunden und wo Kunden dann sehr einfach Geld schicken können, empfangen können. Günstiger und transparenter als bisher. Und vielleicht ein paar beeindruckende Zahlen hier. Bisher bewegen wir ungefähr 5% des weltweiten grenzüberschreitenden Geldtransfers von Privatkunden. Und das ist, wo wir in 15 Jahren hingekommen sind. Und basierend auf den ganzen Erfolgen haben wir ein anderes Geschäftsmodell begonnen, dass wir gesagt haben, wir können viel, viel mehr mit dem Markt erreichen, wenn wir direkt zu den Banken gehen. Und das ist Wise Plattform. Das ist der Teil von Wise, den ich leite für Europa, den Nahen Osten und Lateinamerika. Also eine lustige Weltaufteilung, die wir da hingekommen haben. Und und habe selber auch eine längere Karriere schon im Zahlungsverkehr, im Bankenbereich. Das ist eigentlich ganz schön, da kommen ein bisschen beide Seiten zusammen. Ich habe in einem anderen Leben fast schon habe ich mal Jura studiert. Das ist eine ganze Weile her. Habe dann aber 10 Jahre in einer großen europäischen Bank gearbeitet, bei der UniCredit Bank eben kennengelernt. Habe danach ein eigenes Startup gegründet, eine der ersten Payment Orchestration Plattformen im Markt und bin dann darüber, weil wir die Firma verkauft haben, an internationalen auch Zahlungsverkehranbieter Payoneer in den Cross-Border-Bereich gekommen. Ich glaube, wir haben uns ja alle als Kinder nie gewünscht, unbedingt Cross-Border oder Payment zu machen. Du wahrscheinlich auch nicht, Roland.
Genau.
Ich mache einen Payment-Podcast, wenn ich mal groß bin. Bin somit dann in den Zahlungsverkehr oder Cross-Border-Zahlungsverkehr gekommen und habe dann in den letzten Jahren auch da verschiedene Stationen gehabt. Und habe vielleicht auch eine Geschichte, die ganz interessant ist, wo ich mit Wise schon in Kontakt war, bevor ich überhaupt bei Wise gearbeitet habe. Ich lebe in London und bin vor circa 5 Jahren nach London gezogen, habe davor in München gewohnt mit der ganzen Familie. Und als wir unser Haus hier in London gekauft hatten, musste ich Geld in Deutschland hierher überweisen, um die Anzahlung für das Haus umzumachen, die Hypothek. Und habe ja, wie gesagt, davor bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und bin der Bank gegenüber auch sehr loyal. Bin da angerufen, meiner Filiale angerufen, bei meinem Betreuer, habe gefragt, ich muss den Betrag überweisen. Wie teuer ist das denn bitte? Wie lange dauert das? Das war wichtig, weil das muss zeitlich ankommen, wenn man hier einen Notartermin hat und ansonsten fliegt der ganze Verkauf durch die Luft. Und dann war es leider unmöglich, mir zu sagen, wie teuer es ist und wie lange es dauert. Und ich habe gesagt, Jungs, das geht nicht. Ich muss das wissen. Und habe dann gefragt, sprach nach. Und ganz am Ende hat es nicht geklappt. Mir konnte nicht wirklich geholfen werden da. Und habe dann damals über Wise überwiesen. Und das war mein erster Kontakt. Und das war schon Jahre, bevor ich überhaupt bei Wise gearbeitet habe.
Jetzt vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du uns noch kurz mitnimmst, seit wann gibt's denn Wise? Weil das ist ein ganz wichtiges Thema auch, glaube ich.
Ja, gibt es seit 15 Jahren. Und vielleicht auch ganz interessant, wie war es entstanden?
Genau.
Was ich immer ganz gern erzähle, ist unsere Founder Story. Und unsere Founder Story war, dass unsere beiden Gründer, Christo und Chabit, waren beide Berater. Mhm. Einer war Berater in London, kam ursprünglich aus Estland. Der andere war in Estland und trafen sich beide auf einer Party und kamen auf das Thema, dass es doch ganz schön schwierig und teuer ist, Geld zwischen Estland und England hin und her zu schicken. Was die beiden dann angefangen haben, ist, dass sie für sich untereinander die Rechnungen bezahlt haben, weil Tabet musste Geld nach England schicken und Christo musste Geld nach Estland schicken. Und sie haben dann jeweils für sich die Auszahlungen vorgenommen und das Ganze auf einem Excel-Sheet gemanagt und am Ende des Monats jeweils abgerechnet und eine einmalige Zahlung gehabt. Und das war der Anfang von Wise. Und seitdem, ja, ein langer Weg gegangen und sie haben beide, glaube ich, ja, einen großen Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie Geld heutzutage verschickt wird.
Ist aber auch schon ein super Beispiel, finde ich, weil wie ich in der Recherche natürlich festgestellt habe, was bei euch ja auch ganz spannend ist, ihr habt ja den Markt verändert. Nämlich insofern aufgrund der Transparenz, der Kosten und der Geschwindigkeit. Ja. Vielleicht kannst du uns da auch kurz mitnehmen, ich finde das Beispiel von den Founders nämlich so sehr, sehr gut, ja. Weil da sieht man ja schon eigentlich, was der Bedarf ist, ja. Aber ihr habt ja das wirklich revolutioniert. Ja. Nimm uns da ein bisschen mit, wie eure Kostenstruktur, eure ganze Transparenz sich darstellt und was die USPs für den Kunden sind.
Ja, vielleicht, wenn man die Story anschaut, wie das Ganze angefangen hat. Das hätte genau aus den Gründen angefangen, dass Zahlungen zu teuer waren, transparent war, wann die Zahlungen ankamen und das so nicht transparent war, wie viel es denn wirklich kostet ganz am Ende. Und das ist ziemlich gleich zu der Story, die ich vorhin von mir erzählt, wie viel Geld von Deutschland nach England schicken wollte. Und das bestehende Bankensystem ist nicht dafür gemacht, oder es hat nicht die richtigen Netzwerke, schnell, kostengünstig Zahlungen zu verschicken. Es gibt das SWIFT-Netzwerk und das SWIFT-Netzwerk ist das Netzwerk hinter dem Korrespondenzbanksystem. Korrespondenzbanksystem bedeutet, dass jede Bank, die Geld woanders hin bewegt, Partnerbanken hat woanders, mit denen sie über ein Messaging-System, welches SWIFT und SWAT verkauft, und dann das Geld von Bank zu Bank bewegt. Der Effekt dahinter ist, wenn du jetzt von Österreich Geld, das muss gar nicht weit sein, das kann von Österreich in der Tschechischen Republik sein, Geld verschickst, dass immer mehrere Banken dazwischen sein könnten. Es könnte sein, dass da eine Bank, das ist eine österreichische Bank, in Deutschland eventuell hast, die hat ihre Bank in der Tschechischen Republik. Und jeder zieht auf dem Weg etwas ab. Mhm. Und so geht das Geld seine Reise. Die Idee dahinter, einen anderen Weg zu finden, Geld von A nach B zu bewegen und günstiger und transparenter war und ist, ein eigenes Netzwerk zu bauen. Und das hat angefangen mit den zwei Bankkonten von Tabet und Christo in den jeweiligen Ländern und dem Excel-Sheet und hat sich entwickelt in Wise, wo wir jetzt mittlerweile das 235 Milliarden Euro jedes Jahr bewegen, 81 Lizenzen haben, dass sie die Bankkonten von Tabet und Christo raliert. Und dazu, wenn du das Excel-Sheet nimmst, das Excel-Sheet ist unsere komplette Technologie mit über 8000 Mitarbeitern, die ein Netzwerk gebaut haben, um Geld global zu bewegen. Und das war die Lösung, dass man das Geld, am Ende bewegt sich das Geld nicht, sondern das Geld bewegt sich auch unter dem Netzwerk.
Jetzt hast du ja vorher gesagt, du bist ja auch zuständig für die Banken und ihr habt ja da wirklich eine Lösung auch gebaut für die Banken, weil genau die Banken aus historischen Gründen ja, genau wie du es beschrieben hast an deinem eigenen Beispiel, ja das Problem haben, dass sie es selbst nicht lösen können. Ja? Ja. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? A, betreffend der Banken, B, was deren Needs war und auch wie man jetzt eigentlich wie man jetzt zur Lösung gekommen ist dann.
Ja, vielleicht dazu eine Besonderheit an Wise und auch an Wise Plattform ist vielleicht vor allem für mich auch besonders, weil ich bin schon lange im B2B-Payment-Bereich unterwegs, ist, dass wir ein B2B-Produkt an Banken verkaufen, das sich schon sehr stark bewiesen hat im B2C, im direkt zum Konsumentenbereich. Was wir sehen auf der direkten Konsumentenseite ist, dass Milliarden von traditionellen Banken zu uns überwiesen werden. Egal welche europäische Bank ich nehmen würde, das sind jedes Jahr bei größeren Banken viele Milliarden, die zu uns kommen. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass bei den Banken anscheinend ein Gap besteht hinsichtlich Cross-Border Payment, sonst würden diese ganzen Funds nicht zu uns kommen, sonst würden die Kunden nicht zu uns kommen. Was unser Beweggrund jetzt war, warum sprechen wir mit den Banken direkt, war, dass wir gesagt haben, okay, wir können den Markt in den Markt gehen und jeden einzelnen Kunden direkt ansprechen, oder wir gehen direkt zu den Banken und helfen den Banken mit unserer Lösung, alle ihre Kunden abzudecken.
Mhm.
Das ist manchmal vielleicht auch nicht ganz einfach, weil wir wurden anfangs auch ein bisschen als Konkurrent gesehen, werden wir manchmal immer noch. Narrativ hat sich geändert. Wir sind mittlerweile, wir sind Swift-Member, wir sind auf den entsprechenden Konferenzen, wir werden als Partner gesehen. Wir haben große und gute Partnerschaften, Raiffeisen Bank International in Österreich zum Beispiel, UniCredit, Monzo in England, Morgan Stanley in den USA, was uns wirklich viel, viel Glaubwürdigkeit verschafft hat. Und um auf den Anfang deiner Frage zu kommen, wo helfen wir den Banken? Es ist nicht ganz fair zu sagen, manche Banken könnten sowas sogar selber bauen, wenn man die ganz großen Banken nimmt, also wenn man die absoluten Tier-One-Banken nimmt, weil die auch in einigen Ländern, also lizenziert in vielen unterschiedlichen Jurisdiktionen, haben direkten Zentralbankzugang wie wir, aber sie haben nicht den Luxus, dass sie sich nur mit einer Sache beschäftigen können wie wir. Jede Bank hat so viele unterschiedliche Dinge zu tun, und Payments bzw. Cross-Border Payments ist vielleicht ein kleiner Teil davon, der sehr wichtig ist, aber es ist trotzdem ein kleiner Teil. Und wir haben den Luxus, dass alles, was wir machen, nur Cross-Border Payments ist und jegliches Investment, das wir tätigen, in Cross-Border Payments geht. Und nämlich Investment, wir haben in unsere Lösung bisher ca. 3 Milliarden in den letzten 15 Jahren investiert und werden in den nächsten 3 Jahren jährlich eine weitere Milliarde jedes Jahr in unsere Infrastruktur investieren. Und das ist der Luxus und das ist die Lösung, den wir haben, dass wir uns fokussieren können und somit dann auch Banken helfen können, ihr Angebot zu erweitern und zu verbessern.
Jetzt muss man ja sagen, du hast die RBI-Karte vorher angesprochen. Das ist ja gerade für den deutschsprachigen Raum und auch für die österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen ein Ritterschlag, weil es kennt jeder die RBI, das ist so, ja. Und ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg ist. Jetzt würde ich aber auch gerne die Frage stellen, 15 Jahre, um was ihr alles geschafft habt, aber wo schaut es in den nächsten 5 Jahren? Wo wollt ihr hingehen? Und was ist euer, ich würde mal sagen, oder wo kann generell die Reise hingehen?
Generell haben wir noch sehr, sehr, sehr viel vor uns. Wir haben in Europa gibt es insgesamt fast 4.000 Banken. Ein paar davon sind große Bankengruppen. Aber wir werden uns mehr und mehr und stärker darauf fokussieren, Partnerschaften mit Banken einzugehen, zu helfen, dass wir dort ansetzen, dass Kunden ein besseres Cross-Border Payments Erlebnis haben. Wir werden unsere Infrastruktur stärken weiterhin. Das heißt, mehr Lizenzen rund um die Welt. Das heißt, mehr Zentralbankzugang. Mhm. Das ist ein großer Teil aller unserer Initiativen, dass wir mit lokalen Regulatoren rund um die Welt sprechen und auch dafür lobbyieren, dass nicht Banken Zentralbankzugang bekommen, weil das ist der beste und günstigste Weg, um Geld dann lokal zu verschicken, global lokal zu verschicken. Ja. Genau, was wir machen. Wir bauen parallel natürlich auch an der Interkonnektivität zwischen den unterschiedlichen Regionen, um da mehr zu machen.
Wenn jetzt eine Bank zuhört, und es hören viele Banker auch zu bei unserem Podcast, was müsste der machen, um sich bei euch dementsprechend zu melden und mit euch in Kontakt zu treten?
Ja, das ist eine gute Frage. Uns eine E-Mail schicken, in Kontakt mit mir treten, mich auf LinkedIn kontaktieren. Es gibt viele Wege. Wir einfach uns anschreiben. Wir haben Teams für alle Märkte, gerade für Europa. Was das meine Vision aktuell ist, dass wir schauen, dass wir unsere Teams stark regionalisieren, weil wir auch sehr genau wissen und verstanden haben, dass man das ist eine regionale Betreuung braucht. Wir haben lokale deutschsprachige Teams. Mhm. Und verfolgen, und das ist vielleicht das Wichtige zu wissen, einen sehr beratenden Ansatz, mhm, in der Art und Weise, wie wir partnern. Ich glaube, wir haben sehr genau verstanden und wir haben sehr genau gelernt in den letzten Jahren, dass Bank nicht gleich Bank ist. Es gibt Bankengruppen, es gibt kleine Banken, große Banken, es gibt Banken, die sind sehr inorganisch gewachsen über die Zeit, und das sind alles Dinge, die man respektieren muss, wenn man partnern will, mhm, auf jedem Level, und haben da viel gelernt. Wir kommen ursprünglich, waren wir sehr erfolgreich mit den Neobanken, mit den Challenger-Banken, und die natürlich auch ein bisschen weniger Legacy vielleicht an Infrastruktur haben, für die ein bisschen leichter ist. Einfach die Partner, das ist der. Ja, klar. Die haben ganz anderes Tech-Stack als andere. Und manche Banken, wir arbeiten mit Banken oder sprechen mit Banken, die sind einfach mehr als 100 Jahre da. Da häuft sich auch ein bisschen was an. Daher sind wir auch Mitglied bei SWIFT geworden. Mhm. Wir sind die erste Nicht-Bank, die Mitglied bei SWIFT geworden ist. Um uns auch da anzupassen, weil SWIFT ist eine Konnektivität, die die Banken bereits kennen. Sprich, Banken können dann mit uns per SWIFT kommunizieren, und wir übersetzen die Nachrichten in unser Netzwerk.
Das war auch in meiner Recherche ganz spannend, finde ich, weil ich einfach festgestellt habe, ihr bedient sich einem Weg, den es schon sehr, sehr lange gibt mit SWIFT, ja. Aber konvertiert das dann auch so, dass es bei euch ins Netzwerk hineingehen kann und dann auch in einen neuen Technologie-Stack auch verarbeitet werden kann. Ist das richtig?
Genau so ist es. Mhm. Jede Bank auf der Welt arbeitet mit SWIFT. Das ist ein etabliertes Messaging-System, vor allem im Korrespondenzbankenbereich. Und durch unsere Partnerschaft mit BIF, die wir 2023 verkündet haben, haben wir Banken dann möglich gemacht, dass die Message, die die Bank beschickt, exakt die gleiche, wie die Message sonst auch an andere Korrespondenten schickt. Der einzige Unterschied, das ist, was du gerade schon gesagt hast, Roland, ist, dass wenn die Message bei uns ankommt, dann endet die Message im SWIFT-Netzwerk und beginnt im MICE-Netzwerk.
Genau.
Weil ab dem Zeitpunkt kommt sie im Excel-Sheet von Tavid und Christo an, um das mal plakativ aufzudrücken, und wird dann rund um die Welt innerhalb der WISE-Technologie verschickt. Und dann auf der letzten Meile, und das ist da wieder, wo der Zentralbankzugang eine große Rolle spielt, zahlen wir lokal aus. Und vielleicht eine ganz, 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 ganz wichtige Sache nochmal hier zu sagen, ist, dass in unserem Netzwerk, dadurch, dass wir unser eigenes Netzwerk haben, 71% sind, glaube ich, 71% aller Zahlungen instant ankommen, was bedeutet, dass end-to-end der Zahlungsflow weniger als 20 Sekunden dauert. Und das ist, woran wir arbeiten. Darauf optimieren wir unser Netzwerk permanent. Und das sind die Vorteile auch, wenn eine Bank dann mit uns zusammenarbeitet. Niedriger Integrationsaufwand, aber die Vorteile des weißen Netzwerks halt trotzdem.
Jetzt würde mich auch interessieren, du hast dir vorher auch gesagt, du bist ja nicht nur für Europa zuständig, ja. Wie sieht es denn, ich sage mal, in den Regions aus? Ja? Gibt es da sehr viele Unterschiede, wenn du das heute betrachtest? Weil Europa ist ja immer für mich immer so der klassische, traditionelle Markt. Ja? Wie würdest du das jetzt aus deiner Sicht sehen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall immer kulturelle Unterschiede, die sind immer da. Allein wie man in den Markt geht, wie man lokal zusammenarbeitet. Und wenn man zum Beispiel sich anschaut, wir haben als neuen Markt gerade, also wir haben schon ein bisschen länger, haben wir Brasilien als Markt und auch als neuen Markt jetzt gerade Südafrika dazu genommen. Eine Sache, die immer beeindruckend ist, ist, wie schnell sich Dinge bewegen können in diesen Märkten. Also wir haben jetzt gerade wirklich mit der größten Bank in Südafrika, Capitec, die 22 Millionen Kunden hat, einen Vertrag abgeschlossen. Das hat von Anfang bis Ende 6 Monate gedauert. Habe ich jetzt in Europa noch nicht gesehen. Und das ist auch einfach, Capitec ist eine recht neue Bank, muss man fairerweise sagen, die gibt es erst 20 Jahre. Wie schnell sich Marktteilnehmer teilweise bewegen, ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Brasilien ist ein Markt, in dem wir sehr, sehr erfolgreich sind auch. Wir arbeiten in Brasilien mit Nubank zusammen, größte Neobank und schallende Bank der Welt, die dort den Markt sehr aufgerüttelt haben, weil Nubank, und das sind immer recht beeindruckende Zahlen, Nubank hat, ich glaube, 100 Millionen Kunden. Und sprich, jeder dritte Brasilianer hat ein Konto mit Lügei. In den Erwachsenen wahrscheinlich jeder zweite Brasilianer. Die haben den Markt sehr aufgerüttelt da, was dann den Effekt hat, dass man sieht, dass die anderen Banken sich schneller bewegen und auch was machen wollen, wenn so ein starker Challenger oder Neo im Markt ist. Aber in Europa gibt es auch, ja, zum Beispiel, wo wir sehr stark sind in Europa, Regulierung ist wirklich ein guter Regulierung bewegt. Denn Europa macht viel. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass in der Regulierung in Europa beschlossen wurde, in Hinsicht Transparenz, dass das Transparenz ist ab 2020 verpflichtend für alle Banken. Regulierung macht sich viel Gedanken hier und gibt, glaube ich, gute Rahmenbedingungen für alle. Und der eine Grund, warum sich vielleicht Europa manchmal ein bisschen langsamer bewegt, wir haben einen sehr diversifizierten Bankenmarkt. Wenn man sich gerade den Dachraum anschaut mit den Sparkassen und Raiffeisennetzwerken, das sind sehr diversifizierte Märkte, aber die sind zum Teil auch ganz am Ende sehr kundenfreundlich schon in gewisser Hinsicht, weil Raiffeisennetzwerke zum Beispiel sind überall in jedem Dorf vertreten. Und deswegen ist es auch schwieriger, glaube ich, für Banken, die von außerhalb Europa kommen, in Europa wirklich rein oder im Dachraum jetzt vielleicht reinzubrechen. Aber alle Regionen bewegen sich im unterschiedlichen Tempo. Aber alle Regionen haben erkannt, dass auch Cross-Border ein ganz, ganz wichtiger Teil ist von einem Angebot an Kunden. Und das ist, ja, sag ich mal, Teil des Kernangebots sein muss, die ein Kunde wahrnimmt. Und vor allem das Konto, weil muss Geld übers Konto laufen, wenn kein Geld übers Konto läuft, dann wird's schwierig, den Kunden auch andere Dinge zu verkaufen. Und viele Neobanken und andere kommen gerade in den Markt rein mit Cross-Border. Wenn man zum Beispiel Revolut anschaut, das ist ein Thema, wie Revolut in den Markt geht. Aber was die Gefahr ist für Banken, ist, dass, weil das Kernkonto wird oft noch gehalten, aber das werden dann gewisse Angebote woanders wahrgenommen und die Gefahr ist für die sag mal traditionellen Banken, dass Kunden dann anfangen irgendwann auch bei den Neobanken in dem Fall zum Beispiel Revolut als Beispiel, andere Angebote wahrzunehmen, weil sie dort eine andere Kundenerfahrung haben, weil sie dort eine bessere App haben, weil die Kundenerwartungen sich generell verändert haben. Und diese Effekte sieht man rund um die Welt. Revolut ist ganz sicher jemand, der diesen Effekt treibt. In vielen Märkten wird auch vom Revolut-Effekt gesprochen.
Okay, also so wie das Amazon-Prinzip, sagt man hier der Revolut-Effekt sozusagen.
Genau.
Und du hast vorher die Regulatorik angesprochen. Ja. Ich glaube, die Regulatorik ist ja auch ein Thema, das für euch ja sehr, sehr wichtig ist. Insofern, weil sie ja, wie du richtigerweise gesagt hast, die auch noch zusätzlich diese Mehrwerte schafft, damit ihr mit Banken euer Geschäft abwickeln könnt, richtig?
Genau. Also wir sind, wie gesagt, in 81 Jurisdiktionen reguliert. Das wächst Jahr für Jahr. Das sind jeweils die entsprechenden Regulierungen, die wir brauchen, um unser Geschäft zu verfolgen. Mhm. Und wir sind in allen diesen Jurisdiktionen immer im sehr engen Austausch mit den Regulatoren. Wenn man jetzt zum Beispiel Europa anschaut, unser Government Relations Team ist in sehr, sehr engem Austausch mit den europäischen Regulatoren hinsichtlich den Themen, die uns wichtig sind. Und Transparency-Thema habe ich angesprochen. Und wir sind sehr, sehr stolz doch, dass wir auch ein bisschen mitarbeiten konnten an den neuen Transparency-Regeln, die ab 2028 gelten werden. Und die Regulatoren brauchen den Input auch von allen Seiten. Das ist, glaube ich, wichtig in der Zusammenarbeit mit den Regulatoren. Und das ist auch von der Investmentseite ein Bereich, in dem wir sehr, sehr stark investieren, in diese Beziehung, in weitere Lizenzen rund um die Welt.
Wenn du heute den Payment-Markt dir ansiehst, ja, und jetzt unabhängig jetzt vom Weiß, wie ist deine Einschätzung, wo wird hier die Reise hingehen? Wo glaubst du, wird sich der Payment-Markt noch entwickeln?
Es wird wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht weitere Diversifizierung geben. Mhm. Und zwar lokale Diversifizierung. Es gibt wahrscheinlich mehr und mehr Angebote, die sehr stark auf die Kundenerwartungen abzielen. Ich habe es vorhin vielleicht schon mal erwähnt. Also die Kundenerwartungen haben sich radikal geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Kunden sind es gewohnt, dass sie Dienstleistungen, ob das jetzt eine Pizza bestellen ist oder ein Taxi zu bestellen, dass es transparent ist, dass man es verfolgen kann, dass die gesamte Erfahrung seamless ist. Und das wird sich mehr und mehr in den Payment-Bereich kommen. Und da wird es mehr und mehr lokale Angebote geben. Ich glaube, die Herausforderung wird immer sein, wie man lokale Angebote global vernetzt. Da gibt es verschiedene Initiativen auch von Regulatoren, dass man so lokale Payment-Systeme vernetzt. Das wird sicher ein Thema sein. Da gibt es natürlich die großen Themen wie Agentic Commerce etc., die auch gewisse Herausforderungen mit sich bringen werden. Aber ich meine, ein anderes Thema jetzt.
Genau, sehr große Herausforderung, die habe ich.
Aber insgesamt glaube ich, dass das Hauptthema wird sein, Kundenerwartungen zu erfüllen. Das wird auf der Zahlungsseite so sein, aber es wird wahrscheinlich auch auf der Acquiring-Seite in allen generellen Payments so sein. Die Kundenerwartungen zu erfüllen, damit Schritt zu halten, aber auf der anderen Seite wird die Herausforderung sein, nicht zu viele Silos zu haben. Und wir sehen uns da sehr, sehr gut vorbereitet, weil als Netzwerk, als globales Netzwerk, sehen wir unsere Aufgabe darin, generell zu vernetzen, wo die Entwicklung hingeht. Und vielleicht, wir sind jetzt schon zu den meisten lokalen Zahlsystemen in der Welt angebunden und da werden neue kommen. Da werden welche verschwinden und wir sehen uns als der Aggregator da, als das Netzwerk, global Geld zu bewegen.
Jetzt kommt eine meiner letzten Fragen und ich glaube, die kannst du dir auch schon denken, nämlich, wenn du dir heute was wünschen könntest für Weiß, was wäre das? wo du sagst, das würde ich gerne haben, neben der Regulatorik, die euch ja momentan wirklich sehr, sehr unterstützt. Aber was wäre so ein Thema, was du dir wünschen würdest?
Oh, das ist eine gute Frage. Was würde ich mir wünschen? Ich glaube, was schön wäre, wenn alle Marktteilnehmer noch enger miteinander zusammenarbeiten würden, wenn es einen noch besseren und noch engeren Austausch gäbe, mit einem Ziel und dem Ziel, den Geldfluss global leichter zu machen. Weil ich glaube, was manchmal nicht alle im Markt verstanden haben, wenn sich Geld schneller bewegt und wenn Kunden schneller Geld bewegen können, dann werden alle am Ende profitieren davon. Alle Volkswirtschaften werden profitieren, alle Marktteilnehmer werden profitieren. Und ich glaube, das wäre schön, wenn es da einen besseren, noch besseren, sage ich jetzt mal, um positiv darzustellen, noch besseren und engeren Austausch geben würde.
Jetzt muss ich ja sagen, die junge Generation, die ist ja genau auf das gedrillt. Sie wollen ja eigentlich viel reisen, wollen in wirklich neue Kulturen kennenlernen. Und das wäre ja dann für deinen Wunsch ja ganz, wie soll ich sagen, das unterstützt ja das dann. Ne? Weil die sind ja viel unterwegs, können dann Geld transferieren. Also so wie wir ganz am Anfang auch von den Gründern gesprochen haben. Also ich glaube, da seid ihr schon auf der richtigen Reise, oder?
Ich glaube, wir sind da auf der richtigen Reise. Globalisierung wird weitergehen in jeder Hinsicht. Weil wenn man sich zum Beispiel den KMU-Bereich anschaut oder in dem Bereich geht Globalisierung weiter. Globalisierung verändert sich vielleicht in den Strömen, wie das Geld strömt. Manchmal geht es von da nach da und dann, wenn sag ich mal, Politik dazwischen kommt, dann verändern sich diese Ströme vielleicht, aber Globalisierung ist in dem Zusammenhang nicht aufzuhalten. Und da sind wir auf jeden Fall gut positioniert und andere auch, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir sind ja nicht die Einzigen da. Aber das ist ganz sicher Trends, für die wir gut gewappnet sind.
Jetzt hast du ja sehr viel über das Unternehmen Weiß auch erzählt. Und wenn es ein junger Zuhörer oder Zuhörerin, natürlich auch ältere, aber ich denke, es ist für Junge gerade sehr, sehr spannend. Was müsste der machen, um bei euch zu arbeiten? Weil ihr habt ja ein cooles Büro, wir sehen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht. Ja, und du bist ja auch jemand, wo ich sage, du kannst jemanden wirklich auch, du hast eine Kraft, das, was du sagst, auch dementsprechend zu vermitteln. Ich denke, für junge Leute ist ja das ganz, ganz wichtig heutzutage. Und die würden sich ja so einen Arbeitgeber wünschen.
Ja, wir freuen uns über jeden, der bei uns arbeiten will. Wir haben sogar nicht nur ein cooles Büro, wir haben mehr Büros.
Okay.
Wir sind in London, wir haben Großbüro in Tallinn, ursprünglich. Mhm. Also ein Herz von uns steckt in Esla.
Yeah.
Austin, USA sind Großbüro, Singapur. Und das ist wirklich eine tolle Sache bei uns. Wir sind ein globales Team. Und wir haben globale Mitarbeiter, wenn man hier in London durchs Office geht, es sind Leute aus ganz Europa und Leute aus der ganzen Welt, die hier arbeiten. Das Gleiche in anderen unserer Locations. Und wenn man Spaß daran hat, mit anderen Leuten zusammen, die daran zu arbeiten, Zahlungen leichter, schneller und günstiger zu machen, dann freuen wir uns über jede Bewerbung. Wir haben weiß.com/jobs ist, glaube ich, der richtige Weg, um zu schauen. Und wir haben viele, viele Angebote und freuen uns über jeden, der in einem unserer Büros arbeiten will und die richtige Begeisterung mitbringen kann.
Weil ich möchte einfach sagen, und ich habe das ja auch schon im Vorfeld in der Recherche festgestellt, wenn jemand heute sagt, er möchte gerne im Zahlungsverkehr oder im Payment-Bereich tätig sein, dann ist es ja auch ganz, ganz wichtig, wie du sagst, dass er den Silo verlässt. Ja? Ja. Und ihr seid ja so ein Unternehmen, das genau das eigentlich disruptiv ja verändert hat. Und da glaube ich, ist das ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz, ganz interessant für junge Menschen, um solche Firmen auch kennenzulernen, auch andere Kulturen kennenzulernen und natürlich auch die Entwicklung zu betrachten. Ja, Manuel, dann möchte ich mich bedanken für dieses wirklich außerordentlich interessante Gespräch. Möchtest du an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen letzten Satz oder letzte Sätze richten?
Ja, Roland, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich als Gast hier hattest. Und ja, vielleicht für alle Zuhörer, wenn irgendjemand selber Geld rund um die Welt verschicken will, Wise im App Store runterladen. Wir haben auch ein Karten-Offering des sehr Gutes und für alle Banker.
Wollte gerade sagen, die Banken nicht vergessen.
Für alle Banker. Wir würden uns gerne unterhalten. Wir arbeiten gerne zusammen. Wir würden gerne verstehen, wo wir helfen können, was wir machen können und wo unser Netzwerk vielleicht komplementär sein kann zu bestehenden Netzwerken. Und wir haben ein sehr nettes Dachteam, das ich auch selber unterstütze mit meinem Bund aus Deutschland selber. Und wir freuen uns sehr auf jeglichen Austausch.
Super. Und jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zum Abschluss. Wenn euch das heute gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, abonnieren oder auch weiterempfehlen. Ich glaube, gerade dieses Thema ist heute für viele sehr, sehr spannend. Und in diesem Sinne, wann immer den Podcast hört, entweder guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder Adieu in die Schweiz und Tschüss nach Deutschland. Danke, tschüss.